Herzlich willkommen zu meinem Podcast Führung 5.0 Awakeness for New Leadership. Mein Name ist Dieter Kleppel und in diesem Podcast stelle ich Führungskräften wichtige Impulse und Denkansätze zur Verfügung, die über das bisherige Führungskräftetraining hinausgehen. Dies mache ich gemeinsam mit meinen inspirierenden Gästen. Heute mit Manuel Weber zum Thema Authentisch die Mitarbeiter begeistern. Manuel Weber selbst begeistert mit seinen Worten, mit seinen Geschichten und mit seiner gesamten Persönlichkeit. Manuel ist Gründer und Head Coach der Führungskräfteveredler und leitet gemeinsam mit seinem Team eine der modernsten Unternehmensberatungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vom Gesundheitsmanager über eine Vertriebsleiterposition zum Unternehmensberater und heutigem Professional Coach. Mit Leidenschaft entwickelt er seit Jahren Führungspersönlichkeiten. Er wohnt mit seiner Familie in Ostwestfalen und ist in der Welt zu Hause. Deswegen möchte ich zusammenfassend sagen, Manuel Weber inspiriert gerne, bewegt viel und ist dabei ganz Mensch geblieben. Ich wünsche Ihnen viele neue Erkenntnisse und Impulse bei dieser begeisternden Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Führung 5.0 Awakeness for New Leadership. Mein Name ist Dieter Kleppel und heute dreht sich bei uns alles um das Thema authentisch die Mitarbeiter begeistern. Und hierzu habe ich einen tollen Experten eingeladen, Herrn Manuel Weber. Herzlich willkommen zu meinem Podcast, Manuel.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall, jetzt begeistern zu dürfen.
Ja, Begeisterung ist ein großes Thema und ohne Begeisterung geht Führung aus meiner Sicht ja gar nicht. Lieber Manuel, würdest du dich noch mal kurz unserem Publikum vorstellen? Was machst du so? Was treibst du so? Wie bist du dorthin gekommen? Erzähl mal ein bisschen was über dich.
Mein Name ist Manuel Weber, der Führungskräfteveredler, und ich leite mit meinem Team gemeinsam eine der modernsten Unternehmensberatungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unternehmensberatung jetzt nicht im klassischen Sinne. Wir gehen nicht mit dem Koffer in ein Unternehmen, setzen uns 2 Tage in einen Seminarraum, schließen uns ein und geben dann nur Tipps, sondern wir begleiten halt die Führungskräfte im Bereich Coaching und Entwicklung über mehrere Monate oder Jahre hinweg in diesem transformativen Prozess, als Führungskraft aktiver zu kommunizieren, die Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu rücken, Ergebnisse zu erzielen und am Ende des Tages dafür zu sorgen, dass der Mitarbeiter sich entwickelt. Also wir kreieren sozusagen bei Mitarbeitern, wir machen aus Betroffene Beteiligte. Das ist sozusagen die Zusammenfassung. Was ich von morgens bis abends mache, ist verschiedene Dinge, ob es jetzt Coaching ist, Beratung, auf jeden Fall Menschen entwickeln, Unternehmen transformieren, um letztendlich die Mitarbeiter mitzunehmen.
Jo. Ja, wundervoll, wundervoll. Genau, und das geht es ja auch in meiner Podcast-Folge, nämlich, dass man den Mitarbeiter in den Mittelpunkt rückt. Und das ist mir ja auch besonders wichtig. Ja. Super, ja. Ich habe eine Frage an dich, und zwar, was sind denn für dich so generell diese wichtigsten Bausteine einer guten Führung und welche Eigenschaften sollten Führungskräfte deiner Meinung nach mitbringen?
Ich glaube, so die Basis ist, dass Führungsaufgaben eigentlich recht langweilig sind, weil die einzige Aufgabe als Führungskraft ist es einfach erstmal Ergebnisse zu erzielen. So ganz stumpf, ganz banal gesagt. Und das dürfen wir halt nie vergessen. Als Führungskraft, natürlich können wir uns alle gut fühlen, natürlich ist Begeisterung wichtig, aber die Basis ist halt immer, okay, wir haben ein Ziel, wir erreichen das Ziel. Ja? Und dementsprechend ist die Führungsarbeit an sich erstmal langweilig. Das, was wir aber häufig vergessen, ist, es gibt noch mehr als Ziele, es gibt noch mehr als Zahlen, und das ist letztendlich so das Thema Mitarbeiterentwicklung vor allen Dingen. Das ist eine wichtige Aufgabe. Das heißt, durch Kommunikation, speziell durch Fragen, den Mitarbeiter zum Nachdenken anzuregen und emotional zu involvieren. Das ist zum Beispiel eine wichtige Führungsaufgabe, also Ziele setzen, Ziele erreichen, okay. Dann Mitarbeiterentwicklung. Durch Kommunikation, durch Fragen ist eine wichtige Aufgabe. Dann dieser Umgang mit Veränderungen, Veränderungsmanagement, Konfliktmanagement wird immer deutlicher. Menschen frühzeitig halt mitzunehmen in dieses ganze Veränderungsthema, weil wir dürfen uns nicht vor Veränderungen scheuen. Wir müssen Veränderungen aktiv angehen, und als Führungskraft muss ich halt vorweggehen. Das ist sicherlich nochmal eine wichtige Aufgabe, die immer mehr an Bedeutung gewinnt. Ja, das sind mal so als Kernprinzipien. Klar, diese Klassiker, Entscheidungen treffen, strategisches Denken. Gut, strategisches Denken könnte man nochmal in den Mittelpunkt rücken, weil viele das halt leider nicht machen, weil die meisten Führungskräfte leider im Tagesgeschäft drin sind. Und das ist schon mal so ein großer Fehler, den die meisten halt einfach machen. Sie sind im Tagesgeschäft, weil sie zu wenig delegieren, zu wenig Aufgaben abgeben, zu wenig die Mitarbeiter befähigen, weshalb die Zeit fehlt, strategisch wirklich vorausschauend Auto zu fahren. Das würde ich mal so zusammenfassen als Kerndisziplin. Es ist eigentlich so eine Mischung aus, die Basis ist rational, Ergebnisse erreichen, aber weil das die Grundannahme ist, unsere Grundaufgabe und das, was erwartet wird, dürfen wir uns als Führungskraft halt öffnen, den Horizont zu erweitern und neben dieser Basis Ergebnisse erzielen, auch den Menschen mitzunehmen, den Menschen zu entwickeln und zu befähigen.
Ja, also sehe ich ja als eine der zentralen Führungsaufgaben an, die Mitarbeiter, die mir anvertraut werden, möglichst zu ihrem besten Selbst zu machen. Und genau, und auch um mir natürlich dann auch die Zeit zu geben für, ich sage jetzt mal, strategische Themen, um dass ich mich da reindenken kann und dort die Zukunftsthemen sozusagen angehen kann. Ja. Früher war es ja so, im ganzen Führungsumfeld war ja immer so, ja, ich sage jetzt mal, der Beste der Abteilung, der wurde irgendwann mal der Chef, der Qualifizierteste oder der Fleißigste, je nachdem, oder beides. Und ich glaube aber, die Führungsaufgaben, die haben sich ganz schön gewandelt. Und es ist auch so, also es ist zumindest mal jetzt das Empfinden, das ich jetzt mitgenommen habe in den letzten Jahren, dass sich ein gewisser ja, eine gewisse Änderung dort ergeben hat, dass das Wissen der Führungskraft natürlich da sein muss, aber nicht mehr das Spezialistentum, das früher notwendig war, um Mitarbeiter zu führen, sondern dass es mehr darauf hinausläuft, dass man die Mitarbeiter befähigt und ihnen ein perfektes Umfeld schafft, damit sie wirklich in ihre Kraft kommen können. Wie siehst du das?
Ja, sehe ich genauso, weil war ganz oberflächlich betrachtet, ja, so aus unternehmerischer Perspektive. Wir sind nicht mehr im Industriezeitalter, weil Industriezeitalter war Führung ja anders und das ist ja auch okay, weil in der Industrie oder um ein mittelständisches Unternehmen aufzubauen von 0 auf 100, da brauche ich letztendlich diese klassische Befehlskette. Ich gebe den Befehl nach unten weiter, der Mitarbeiter führt den Befehl aus. So, das klassische Fließbandfertigung zum Beispiel, weil es da um Effektivität ging, um Produkte, Produktqualität, um das möglichst effektiv zu gestalten. Und das ist ja auch okay. Nur heutzutage sieht die Welt ja anders aus. Wir sind nicht mehr im Industriezeitalter, sondern im Dienstleistungszeitalter. Und bei Dienstleistungszeitalter gibt es ja in einem Markt ganz, ganz viele Anbieter, die eine ähnliche Qualität haben, ein ähnliches Preisgefüge und ja, eine ähnliche Unternehmensstruktur. Wie schaffe ich jetzt, mich zu differenzieren als Unternehmen? Weil ich muss mich ja als Unternehmen erstmal positionieren im Markt. Und das geht nur über Differenzierung, nicht indem ich sage, ich bin besser. Das sagen ja sowieso alle, ich bin besser als die anderen, sondern indem ich deutlich mache, ich bin anders. So, wie schaffe ich das jetzt, am Ende des Tages anders zu sein? Ich muss spürbar anders sein. Und das ist immer der Kontakt zwischen Menschen. Ich kann als das Produkt gar nicht so stark verändern, weil die Märkte oder die Produkte ja auch vergleichbar sind. Was ich aber verändern kann, ist den Rahmen. Das heißt, wie sich das Produkt anfühlt, wie sich die Zusammenarbeit anfühlt, wie sich der Service anfühlt, wie sich der Kontakt mit den Mitarbeitern anfühlt, wie die Unternehmenskultur wirkt, wie ich als Arbeitgebermarke wirke durch Marketing zum Beispiel halt, ne, indem ich Werte transportiere. Und deswegen würde ich schon sagen halt, ich sag mal so, dieses Thema, diese Persönlichkeit des Menschen, diese Mitarbeiter zu befähigen, damit sie, ich sag mal, mit ihren eigenen Ideen, mit ihren eigenen Stärken, mit ihrer eigenen Persönlichkeit halt wirken, das ist das, was heutzutage halt wichtig ist und was immer wichtiger werden wird. Also würde ich schon sagen, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja, sehe ich komplett genauso. Also ich glaube, dass gerade die Unternehmenskultur und Führungskultur, dass das ein ganz wichtiger Teil sein wird vom Employer Branding. Auch in der jetzigen Diskussion, wo es darum geht, Fachkräftemangel, um die richtigen Personen anzuziehen. Ja, weil ich sage,
Fachkräftemangel ist immer ein Mangel an Ideen.
absolut, gäbe ich vollkommen
Entschuldigung,
recht.
dass ich dich
Ja.
unterbreche,
Menschen
aber.
hat es komischerweise genug auf der Welt, sage ich auch immer. Ja. Also von dem her, es geht darum, die Talente, die es am Markt gibt, die richtig anzuziehen und die sozusagen für die möglichst attraktives Umfeld zu machen. Und wenn sich darum spricht, dass dort eine außergewöhnliche Führungskultur oder Unternehmenskultur gelebt wird, dann ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Part. Und insbesondere, wenn man auch über die verschiedenen, ich nenne es jetzt mal Generations XYZ da redet, das ist für die auch ein wichtiger Faktor, wo die dann sagen, ja, ich gehe dorthin oder ich gehe dort nicht hin.
Ja,
Und
definitiv.
das sehe ich genauso. In
Ja.
dem Zusammenhang, und deshalb kamen wir ja auch zusammen, lieber Manuel, man hört oft sehr wenig, wenn es um das Thema Führung geht, dann hört man nicht oft das Wort Begeisterung. Und das steht ja bei dir ziemlich ganz oben, ja. Und erläuter mir mal, was du drunter verstehst wie du das sozusagen mit den Führungskräften dann erarbeitest, dass die Begeisterung rüberbringen.
Ja, Begeisterung, das hat tatsächlich wenig mit Motivation zu tun, wie man das häufig dann halt auch oder fälschlicherweise annimmt. Weil Begeisterung bedeutet nicht, dass ich jemanden motiviere oder dass ich es schaffe, dass jemand motiviert ist. Begeisterung, das kommt ja, wenn man jetzt den Wortlaut übersetzt, vom Geist. Das bedeutet, wir brauchen irgendwo einen Sinn in der Aufgabe. Und der Unterschied, um den deutlich zu machen, ist der Unterschied zwischen Qualität und Exzellenz. Weil Qualität, so ich habe ein qualitativ gutes Produkt oder einen qualitativ guten Service, bedeutet, der Mitarbeiter macht das, was nötig ist. Das, was verlangt wird und das, was der Kunde erwartet. Genauso wie die Führungskraft. Die Führungskraft tut das, was erwartet wird und das, was verlangt wird. Und das ist absolut legitim und absolut okay. Wenn ich das Thema Arbeit rational betrachte, also ich gehe zur Arbeit, habe meine 40 Stunden, bekomme dafür Lohn X und am Ende des Monats oder am Anfang des Monats und that's it. Ich glaube aber, wenn wir ein Drittel unseres Lebens ja, auf der Arbeit verbringen, dann dürfen wir auch mal hinterfragen, mit welcher Einstellung, mit welcher Denkweise ich das Thema Arbeit am Ende des Tages angehe. Und das hängt mit unseren Grundbedürfnissen zusammen. Wenn ich nach Sicherheit und Struktur suche, weil ich da einen Engpass habe und falsche Glaubenssätze habe, ja, dann suche ich natürlich nach 40 Stunden Arbeit, stumpf Aufgaben abarbeiten und bringe mich nicht mit ein. Wenn ich nach Anerkennung dürste, weil ich irgendwo Ego-Probleme habe, dann bringe ich mich auch nicht aktiv mit ein, weil ich alles tue, zweckgebunden, um mehr Anerkennung zu bekommen. Das heißt, sobald ich Engpässe habe im Bereich Grundbedürfnisse, ist halt das Problem, dass ich zweckgebunden arbeite. Und gute Führung sorgt im Endeffekt dafür, dass diese Grundbedürfnisse von innen aufgefüllt werden, damit Menschen mehr nach Selbstverwirklichung streben. Weil Selbstverwirklichung ist der Bereich Exzellenz. Ich tue das, was verlangt wird, aber darüber hinaus schaue ich über den Tellerrand. Ich mache mir Gedanken darüber, okay, wo kann ich mich noch mehr mit einbringen? Wo kann ich Ideen entwickeln? Wo kann ich meinen Verantwortungsbereich als Mitarbeiter, als Führungskraft verbessern? Wo können wir die Extrameile gehen für unsere Kunden? Wo können wir extra Service bieten? Wo kann ich mitdenken für unsere Kunden? Wo kann ich mitdenken für meine Mitarbeiter? Um wirklich Persönlichkeit und Emotion in das Thema Unternehmen und Unternehmertum zu bringen. Weil Begeisterung ist am Ende des Tages immer die Antwort auf die Frage, wenn ich morgens aufwache und darüber nachdenke, ja, warum fahre ich zur Arbeit? Das ist die Antwort auf die Frage Begeisterung. So, die meisten stehen auf, weil sie es müssen. So, das ist dann die Antwort auf die Frage, ja, ich muss ja, ne? Ich muss nur 30 Jahre, so, dann kann ich in eine Rente oder ich muss ja, ich habe ja noch 5 Tage bis zum nächsten Wochenende. Ist okay. Das ist aber dann schlechte Führung am Ende des Tages. Gute Führung heutzutage sorgt dafür, dass der Mitarbeiter aufwacht und sich die Frage zumindest beantworten kann, weil er eine Aufgabe hat, weil er irgendwo einen Sinn hinter seiner Arbeit hat, ja, weil er ein gutes Team hat. Du hast eben gesagt, eine gute Unternehmenskultur, wo Mitarbeiter aufgehen können, dann freue ich mich schon auf die Arbeit und ich stehe vielleicht auch, als wäre es extra, ja, weil ich irgendwie was bewegen kann und ich das Gefühl habe, das fehlt ja vielen Mitarbeitern. Das Thema, Selbstwirksamkeit. Die meisten fahren zur Arbeit und denken, ja gut, ob ich jetzt die Arbeit mache oder wer anders, ist ja eigentlich völlig egal. Und Selbstwirksamkeit bedeutet, ich stehe auf, fahre zur Arbeit und habe das Gefühl, dass ich mit meiner Arbeit einen Unterschied mache. Und ich finde, das ist halt so eine gute Zusammenfassung von Begeisterung. So dieses Thema, ich habe eine Aufgabe, ich habe einen Sinn und ich habe das Gefühl, dass ich als kleiner Mensch auf diesem Planeten zwischen 8 Milliarden Menschen, ich mache einen Unterschied. Ja. Das würde ich mal so als Zusammenfassung nehmen. Ein Prozess, ne? Das geht jetzt nicht mit dem Fingerschnipsen, weil da Denkweisen, Glaubenssätze, tiefliegende Muster drin liegen. Aber als Führungskraft sollten wir mal über Monate und Jahre hinweg mit guter Führung und Kommunikation den Mitarbeiter auch positiv in die Richtung beeinflussen. Dann kommt Begeisterung von innen heraus.
Ganz wichtig, finde ich ja den zeitlichen Horizont, den du gerade angesprochen hast. Ja, das kann man auch den Führungskräften oder den Mitarbeitern natürlich nicht innerhalb von einem Tagesworkshop vermitteln, sondern das
Richtig.
ist ein langer Prozess, wo man wirklich auch durch die Wertschätzung, die man tagtäglich als Führungskraft dem Mitarbeiter gegenüber vorlebt oder erlebt, sozusagen dem Mitarbeiter mitgeben. Und ich glaube auch, dieses Thema der Kommunikation und wie man da miteinander redet, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und dieses Wertschätzende, dieses Achtsame, das ist für mich eigentlich einer der Erfolgsfaktoren schlechthin. Und viele warten ja immer drauf und sagen, ja, meine Arbeit, muss irgendjemand kommen und mir dann den Sinn vermitteln oder, ja. Aber ich kann trotzdem als Mitarbeiter, selbst wenn ich einfache Tätigkeiten habe, kann ich mich dort drin verwirklichen und dem einen Sinn geben. Und da kann mir die Führungskraft natürlich auch dabei helfen, indem sie mir die Freiräume schafft, indem sie, wie du gesagt hast, den Ideenfreiraum schafft, indem sie dann dir das auch vermittelt, dass das eine wichtige Tätigkeit ist. Ja, und dass man sagt, okay, und da kann ich mich auf sie verlassen und sie haben da alle Freiheiten, um das weiterzutreiben oder zu verbessern. Und das ist dann auch schon mal was. Viele denken immer, es muss eine mordskomplizierte Tätigkeit sein oder sonst was, damit man diese Wertschätzung erfährt oder muss es gar nicht, muss es gar nicht. Und auch diese Sinnhaftigkeit, die kann man mit den Mitarbeitern wirklich auch für einfache Tätigkeiten, indem man sehr viel in Dialog geht, miteinander erarbeiten.
Ja, wichtig ist ja, dass wenn ich den Mitarbeiter befähige, brauche ich auch System und Kontrolle. Weil am Ende des Tages haben wir ja trotzdem die Verantwortung als Führungskraft. Nur Kontrolle war nicht. So, Kontrolle war früher, ich gebe den Befehl und wenn es nicht läuft, mache ich Druck, dann gibt es halt Lack am Ende des Tages, um Menschen zu bewegen. So mit Angst und Schrecken. Ist halt Kontrolle. So, ne? Wir brauchen heute eine andere Form von Kontrolle. Das heißt, gezielt durch Kommunikation den Mitarbeiter zu befähigen, weil Wertschätzung ist ein großes Thema. Das ist nicht Lob. Das ist nicht Feedback. Wertschätzung ist zum Beispiel auch eine Aufgabe zu delegieren oder eine Grundannahme, die ich beim Mitarbeiter habe. Ich kann zum Beispiel, selbst wenn ich mit einem Mitarbeiter kritisch umgehe, kann kritische Kommunikation, Kritikgespräche mit Mitarbeitern auch extreme Wertschätzung sein, weil ich von dir ein sehr, sehr hohes Bild habe und dich deswegen kritisch betrachten kann, weil ich glaube, dass du viel, viel mehr kannst. Das heißt, da muss man halt immer tiefer reingehen und das auch systematisieren am Ende des Tages als Führungskraft, um einen Mitarbeiter auch gezielt zu entwickeln und zu befähigen, dass er auch wirklich die Verantwortung trägt und das Ganze umsetzt. Ja? Es ist nicht nur einfach, ich sag mal so, dieses klassische positive Denken und Hauptsache, wir fühlen uns gut und Hauptsache, wir sind nicht überlastet. Ne? Wertschätzung ist zum Beispiel auch mal, Mitarbeiter massiv zu überlasten, massiv zu überfordern mit Aufgaben, dass er absolut am Limit ist. Ist auch Wertschätzung. Es kommt immer darauf an, nicht was wir tun, es kommt darauf an, wie wir das bewerten. Und das ist zum Beispiel ein guter Tipp immer für Führungskräfte in der Praxis. Wir sollten mit den Mitarbeitern nicht darüber reden, wie die Belastung, also was die Belastung ist. Wir sollten darüber reden, wie sie damit umgehen, wie die Perspektive halt ist, die Wahrnehmung verändern. Ja. Ist ja eh nur, am Ende des Tages ist Arbeitsbelastung nur eine subjektive Wahrnehmung, mehr nicht. Ja. Ja.
Ja, absolut. Und man hat ja auch die Möglichkeit, wenn es wirklich denn mal zu viel wird, wenn man ein Vertrauensverhältnis hat, auch mal Nein zu sagen. Ja? Auch ein Thema, das man den einen oder anderen Mitarbeitern auch mal mit auf den Weg geben kann und auch der einen oder anderen Führungskraft, weil oftmals ist das gesünder auch fürs Unternehmen, wenn man weiß, okay, es geht was oder es geht was nicht. Ja.
Ja, wir dürfen nicht
Ja.
anfangen, Menschen zu verweichlichen. Das ist halt eine große
Ja.
Gefahr. Hinter dieser ganzen Wertschätzungsbubble ist
Ja.
das halt ein gefährlicher Trend, wo es hinausläuft. 4-Tage-Woche, wir dürfen dich nicht mehr überlasten, weil sonst hauen die Mitarbeiter ab. Alles nur noch Hauptsache, dir geht's gut, viel Good Management und Lob und bloß keine Kritik mehr und bloß keine Aufgaben, bloß keine Verantwortung. Und das ist halt der Fehler. Ich komme aus dem Gesundheitsmanagement und habe über 8 Jahre meines Lebens so als Gesundheitsmanager, teilweise auch als Personal Trainer gearbeitet. Und ich habe immer so diese schöne Metapher, die sehr, sehr gut fruchtet bei Führungskräften, wenn man das einmal versteht. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Personal Trainer ein Fitnesstraining mache und wir sind zum Beispiel bei der Übung Kniebeuge, so die kennt man ja. Ne? Jetzt habe ich so eine Langhantel auf dem Rücken und mache eine Kniebeuge. Jetzt stell mal vor, du trainierst mit einem Trainer, machst eine Kniebeuge, nach 5 Wiederholungen fangen die Beine an zu brennen. Jetzt ist eine normale menschliche Reaktion, wenn wir Belastung haben, zu sagen, boah, das ist anstrengend, kann ich eine Pause machen? Schlecht wäre es doch, wenn dein Trainer jetzt sagt, hey, ist okay, überlaste dich nicht, setz dich ruhig hin, mach Pause, ich mache die letzten 5 Wiederholungen für dich, Hauptsache dir geht's gut. Das wäre doch ein schlechter Trainer, weil du verpasst deine Trainingsziele, am Ende des Tages verpasst du es, deine Gesundheit voranzutreiben, weshalb es dir langfristig noch viel, viel schlechter geht. Und das machen viele Führungskräfte halt falsch in diesem ganzen Feel-Good-Management, in dieser ganzen Bubble. Aber auch im gegenteiligen Prozess, in diesem Durchpeitschen, genau das Gleiche. Wir müssen uns viel mehr als Personal Trainer verstehen, weil was ist die Aufgabe von einem Trainer? Du machst die Übung, die Kniebeuge, und der Trainer unterstützt dich, zum Beispiel durch Motivation, hey, du schaffst das, das ist deine Zielsetzung, noch 5 Wiederholungen, noch 4, noch 3. Oder zum Beispiel durch Tipps, achte darauf, dass du schön langsam atmest, tief runter gehst, Rückenspannung, halt das Hohlkreuz, geh langsam runter, atme, fokussiere dich. Das heißt, mit Tipps zu unterstützen, aber du musst als Kunde selber durch. Das nochmal so als Ergänzung, weil das ist ganz, ganz gefährlich und ein schmaler Grat, wo wir aufpassen müssen, Menschen nicht zu verweichlichen, weil harte Zeiten schaffen harte Typen oder harte Typinnen. Und was sorgt das dafür, oder was dafür sorgt, dass wir gute Zeiten haben? Und gute Zeiten schaffen in der Regel schwache Menschen. Und schwache Menschen schaffen am Ende des Tages wieder schlechte Zeiten. Das ist immer so dieser klassische Kreislauf halt. Und da müssen wir halt aufpassen im Bereich Führung, im ganzen Feel-Good, Menschen nicht respektlos zu behandeln. Weil das ist nämlich das Problem. Wenn ich Menschen jetzt plötzlich das Gewicht wegnehme und sage, hey, nach 5 Wiederholungen, dann mach Pause, ja? Überlaste dich nicht. Dann signalisiere ich dir ja unterbewusst, hey, du bist zu schwach, du schaffst das nicht, ich übernehme das für dich. Und das finde ich respektlos den Menschen gegenüber, wo wir halt ganz genau aufpassen müssen.
Ja, schönes Bild. Ich liebe ja die Analogien zum Sport, ja. Und deshalb ein guter Trainer, der geht sogar, wenn es richtig schwierig wird, bei den Kniebeugen hinten hin und greift ihm sozusagen unter die Arme und geht dann mit
Ja,
ihm
zum
die
Beispiel.
Bewegungen weiter durch, bis es dann wirklich an die Schmerzgrenze geht.
Genau.
Und das ist ein sehr, sehr schönes Bild, weil ich habe ja auch die Befürchtung mit dem, was man jetzt gerade auch in vielen Unternehmen hört, mit, ja, ich sage jetzt mal, Wattebäuschen werfen. Es macht doch viel mehr Spaß, wenn man in Beruf eine Herausforderung hat, egal auf welcher Stelle man gerade ist, wenn man da weiß, okay, da ist was, da zählt man auf mich, da traut man mir was zu, da habe ich eine spannende Aufgabe und da hänge ich mich voll rein. Das ist doch 10-mal besser, wie wenn man, sage ich jetzt mal, ganz genau morgen schon weiß, was man abends gearbeitet hat und wie man aus der Firma rauskommt. Und das kann ich auch nur dazu aufrufen. Gebt euren Mitarbeitern coole Aufgaben, gebt denen den Freiraum, auch selbstständig dort was zu erarbeiten, delegiert mehr und habt Vertrauen drin. Und ist ja eine Vorschussleistung, Vertrauen, ja. Und deshalb sage ich auch immer, mein Misstrauen muss man sich erst erarbeiten. Aber deshalb gebt denen tolle Aufgaben. Und das ist dann wieder ein Mordsmotivationsfaktor. Motivation, sage ich immer, ist was. Gebt denen Menschen was, worauf sie stolz sein können, wenn sie es erledigt haben.
Genau,
Und
weil
das
sie
ist dann,
selber
genau,
auswachsen.
das ist dieses Wachstum. Und wenn die das selber spüren und man auch Erfolge dann dementsprechend feiert, was ja auch oft vergessen wird in den Unternehmen, ja, da kommt ja dann schon das nächste, die nächste große Aufgabe. Feiert es auch mit den Mitarbeitern, wenn sie was erreicht haben und stellt es auch heraus, wenn da was Großes passiert ist. Das ist eine super Sache.
Ja, wünsch dir nicht, dass es leichter wird. Arbeite an dir, dass du stärker wirst. Das ist so der Leitsatz. Und ich finde, Vertrauen braucht immer Radikalität, weil wir bei Vertrauen viel zu häufig einknicken, so aus Empathie und aus Harmoniegründen, dass wir dann irgendwann doch sagen, pass auf, ich mache es für dich. Ja, ich mache selber. Ne? Und ich finde, das erfordert Radikalität und Disziplin, das auch wirklich durchzuziehen. Menschen bewusst zu überfordern und dann auch mal fallen zu lassen. Weil wir lassen sie ja nie richtig fallen, wir sind ja trotzdem da, aber wir sollten den Menschen das Gefühl geben, hey, da musst du jetzt alleine durch. Du musst das selber meistern, du musst es selber schaffen. Ich gebe dir ein paar Tipps, wie du das besser verarbeiten kannst und mental bewertest. Allerdings musst du selber scheitern, du musst selber durch, du musst selber die Fehler und die Erfahrung machen und daraus lernen. Um das Lernen können wir uns kümmern, indem ich dir zum Beispiel, indem wir uns danach zusammensetzen und mal schauen, was du daraus mitnehmen kannst. Aber du musst selber durch, weil dann sind Menschen stolz. Du hast es richtig gesagt. Und das ist sehr wertvoll.
Ja, du hast vorher gesagt, das ist ja ein bisschen respektlos, wenn man dann mitten in einem Projekt dann sozusagen immer mehr sich einmischt und immer mehr die Verantwortung wegnimmt, wenn man merkt, es läuft nicht so und dann am Schluss sagt, ja, dann mach es halt selber, ja, so, also
Ja, genau.
das geht ja überhaupt gar nicht, ja, also das ist ja dann ganz schlimm, weil ich kann mir vorstellen, dass der Mitarbeiter, der wird dann das letzte Mal die Hand gehoben haben, wenn man wieder neue Projekte vergibt. Ja.
Ja, definitiv schlechte Delegation, also
Ja.
schlechte Führung, ist immer respektlos gegenüber dem Mitarbeiter.
Genau. Wir waren vorher schon bei dem Thema, das eine war ja dieses Thema Wissensvermitteln und das andere die Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt sind ja die Führungskräfte, ja, nicht gerade also nicht alle, aber diese Persönlichkeitsentwickler in Persona. Und was müsste aus deiner Sicht so eine Führungskraft da an Skills mitbringen oder an Fähigkeiten mitbringen, dass sie auch ihre Mitarbeiter dort richtig entwickeln kann?
Einfach gesagt, gute Fragen stellen. Offene, vor allen Dingen offene Fragen stellen. Weil indem ich einem Mitarbeiter offene Fragen stelle, rege ich ihn dazu an, sich selber zu reflektieren. Weil wir entwickeln ja keine Persönlichkeiten. Wir lassen unser Gegenüber sich selber entwickeln. Ja? Und Entwicklung bedeutet ja, das steckt ja irgendwo schon in den Menschen drin. Nur da sind falsche Gedankengänge und negative Glaubenssätze zwischen, die sich auf die eigene Persönlichkeit, auf die eigenen Stärken versperren. Und deswegen können wir nur mit Fragen arbeiten, um unser Gegenüber zum Nachdenken anzuregen, zur Selbstreflexion anzuregen. Und das ist halt das, wo wir uns als Führungskraft viel mehr darauf spezialisieren sollten, radikaler zu fragen. Weniger sagen, mehr fragen. Wenn wir eine Aussage tätigen, immer hinterher als Ergänzung. Ja? Eine offene Frage kann zum Beispiel sein, hey, lieber Mitarbeiter, was war denn im letzten Monat deine drei größten Erfolge? Was hast du dafür getan? Wie hast du das erlebt? Was ist denn passiert? Und dann mal tiefer reingehen in so eine offene Frage. Weil dann fängt der Mitarbeiter an, sich selber zu reflektieren und darüber nachzudenken, ja, was habe ich denn überhaupt erlebt? Okay, da habe ich ja eigentlich dazu beigetragen. Und hey, das habe ich ja geschafft. Wow, das ist ja richtig klasse. Und er fängt mal an, sich selber zu loben und den Fokus darauf zu richten, was ich gut gemacht habe. Weil Menschen, das ist ja wissenschaftlich erwiesen, Menschen lernen am besten und am schnellsten am Ende des Tages durch Erfolge, nicht durch Misserfolge, was ja häufig falsch verstanden wird in Deutschland. Menschen lernen durch Erfolge. Und wenn ich zum Beispiel die offene Frage stelle und der Mitarbeiter redet drüber und ich stelle einfach vertiefende Fragen. Hey, was ist da denn genau passiert? Okay, was hast du denn dazu beigetragen? Okay. Was war denn der entscheidende Punkt? Wie hast du das wahrgenommen? Ja? Was nimmst du jetzt daraus mit? Was hast du daraus gelernt? Ich stelle vertiefende Fragen. Dann kommt man tiefer in diese Gedankengänge rein und der Mitarbeiter reflektiert sich in der Tiefe selber. Und wenn er das einmal macht, dann lernt er das. Mitarbeiter lernt eine Fähigkeit und dementsprechend wird er sich selber besser weiterentwickeln können, weil er in der Tiefe sich besser selber reflektieren kann. Und das ist so die zentrale, würde ich sagen, die zentrale Fähigkeit, die Führungskräfte erlernen müssen, weil die meisten reden und sagen und das verschließt den Geist des Gegenübers. Wenn mir jemand einen Befehl gibt, wenn mir jemand eine geschlossene Frage stellt, wo ich mit Ja, Nein antworte, ja, da habe ich doch keinen Bock mehr drauf. Eine offene Frage regt mich zum Nachdenken an. Eine offene Frage regt mich zum Reden an. Und dann entsteht Entwicklung. Dann entsteht Persönlichkeitsentwicklung. Dann entsteht Reflexion. Ja, und das ist so. Die Qualität der Fragen ist schon die zentrale Aufgabe. Nur die Qualität der Fragen bestimmt natürlich, entwickelt sich durch die Qualität der Fragen, die wir uns selber stellen. Also Selbstführung ist die Basis. Weil Führungskräfte sind ja den ganzen Tag mit uns in einem Dialog. Und da sind ziemlich, ziemlich viele schlechte Fragen bei. Und indem wir erstmal lernen, uns selber zu reflektieren, auf unsere Erfolge zu schauen, was haben wir denn Gutes gemacht, lernen wir auch, gute Fragen zu den Mitarbeitern zu stellen. Ja.
Das Thema Selbstreflexion ist ja aus meiner Sicht das wertvollste Mittel, das jeder zur Verfügung hat. Und deshalb sage ich auch immer, habe ich auch meinen Führungskräften gesagt, nehmt euch die Zeit am Ende möglichst jeden Tages und reflektiert euch nochmal, was lief gut, wo fühlte ich mich gut, in welchen Gesprächssituationen habe ich wie und warum, wie reagiert. Und da wir immer wieder, wie du gesagt hast, der Fokus aufs Gute richten. Ich bin ja sogar so weit gegangen, dass ich da, wo ich Kennzahlen verabschiedet habe, immer positive Kennzahlen gemacht habe, ja, wo ich gesagt habe, damit wir einfach den Fokus darauf richten können, ja. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das sehe ich auch so. Und Ich habe schon Redeanteile gehabt von Vorgesetzten mit Mitarbeitern, da war 80-20, also Vorgesetzter zu Mitarbeiter, in einem Gespräch, wo es eigentlich um den Mitarbeiter gehen sollte. Und das geht natürlich nicht.
Dann können wir es auch lassen halt, ne? Weil
Weil
das kommt.
der Erkenntnisgewinn ist für beide Seiten gleich null danach. Ne? Und
Ja, das ist wieder ein Kontrollzwang, ne? Ich
ja.
muss reden. Warum? Geltungsbedürfnis. Ich fühle mich dann in meinem Ego bestätigt, weil ich Macht ausüben kann. Und das ist die eigene Schwäche der Führungskraft, wenn ich viel rede. Weil wenn ich stark bin als Führungskraft, mental stark, aber auch fachlich stark, dann lasse ich den Mitarbeiter reden. Wer fragt, der führt. Ich steuere das Gespräch, indem ich gute Fragen stelle und den Mitarbeiter reden lasse. Das ist Qualität, das ist Führungskompetenz. Und nicht reden, das ist einfach schwach. Ne? Da muss man halt
Ja.
immer so ein bisschen aufpassen.
Ja, absolut. Das ist wichtig. Bei dem Thema Begeisterung kommen wir darauf nochmal zurück. Wie kann man denn, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, wie kann man denn die Begeisterung, kann man die überhaupt messen oder ist das dann ein subjektives Empfinden?
Die Frage ist ja, muss man es messen? Klar, du kannst Zufriedenheitsanalysen machen, so diese klassischen Befragungen. Du kannst Kano-Methode verwenden oder Surfqual-Methode, um einfach eine Mitarbeiterbefragung zu machen oder ähnliches. Ne? So, das ist okay. Ne? Aber die Frage ist, bekommst du halt immer wirklich die ehrlichen Antworten, die ganz, ganz tief im Unterbewusstsein von Menschen drinstecken? Und man muss nicht immer alles messen. Man kann zum Beispiel die Ergebnisse messen über die Dauer halt, zum Beispiel, ne? Wie sich das Ganze entwickelt, ob man dann bessere Ergebnisse erzielt, ob man ja, mehr Gewinn macht, je nachdem, welche Kennzahlen man in den Vordergrund rückt. Aber die Frage ist, ob man Begeisterung halt messen kann, ne? Weil Begeisterung drückt sich vor allen Dingen aus in den Opportunitätskosten. Das bedeutet, wenn ich nicht mir die Kosten anschaue, die angefallen sind, sondern wenn ich mir anschaue, was haben wir getan, was hätten wir tun können, was wäre möglich gewesen. Das sind Opportunitätskosten, so die verpassten Chancen. Und Begeisterung konzentriert sich ja mehr auf diesen Teil. Und das kann man ja nicht messen, weil ich kann ja nicht messen, was niemals eingetreten ist. Das ist halt schwierig. Und deswegen ist halt eher so die Frage, warum sollte ich das dann halt messen? Ich kann natürlich langfristig schauen, dass das Unternehmen weiter wächst, in den wichtigsten Kennzahlen, die ich halt in den Fokus rücke. Das wäre eher so die Herangehensweise. Klar, mal so ein Status quo, wie zufrieden sind die Mitarbeiter auch mal in einzelnen Bereichen, auch mal mit einer Skala zu arbeiten von 1 bis 10, das ist okay und das ist sinnvoll, aber es sollte halt nicht im Mittelpunkt stehen. So einmal im Jahr kann man das ja mal sehr gut machen, ne? So, das funktioniert dann ganz gut.
Genau, also das haben wir ja schon gehört. Delegieren ist ein wichtiger Punkt. Wir haben gehört, offene Fragen stellen. Gibt es sonst noch Punkte, Manuel, wo du gerne unseren Zuhörern und Zuschauern mitgeben wolltest?
Ja, als Personal Trainer definitiv agieren, dann die Radikalität, das auch durchzuziehen, ja, und nicht einzuknicken. Dann der Fokus vor allen Dingen darauf, was läuft gut, ja, weil es passieren auch viele Fehler. Nur bei einem Fehler kann ich mich auch darauf konzentrieren, was läuft gut und was lerne ich daraus. Ich mache mal ein Beispiel, was das bedeutet. Es geht nämlich nicht darum, was wir häufig falsch annehmen, um positives Denken, also Dinge schön zu reden. Das stimmt nicht. So, man kann auch radikal ehrlich das betrachten. Aber wenn ich jetzt einen Fehler nehme, hatten wir vor ein paar Monaten ein Beispiel. So, in einem Lager hat ein Mitarbeiter, ist mit einem Stapler gefahren und hatte vorne eine Palette Holz drauf. Und jetzt ist er eine Viertelstunde mit dem Stapler über den ganzen Ladeplatz gefahren, durch die Lagerhalle und sollte dann diese Holzpalette auf den LKW verladen. Jetzt ist er 1 Meter vor dem LKW, kurz angehalten, und die letzten 15 Sekunden waren das Problem. Er ist dann in den LKW reingefahren und hat für 1000 Euro den LKW zerstört und das ganze Holz. Der hat richtig, richtig, richtig Lack bekommen. Wenn man sich das aber anschaut, 15 Minuten Fahrt und 15 Sekunden ist tatsächlich das Problem passiert. Das ist ja ein Verhältnis am Ende des Tages. Das kann man gar nicht halt in Worte fassen. Ja, so 95% der ganzen Fahrt funktionieren. Nur die letzten 15 Sekunden sind das Problem. Und als Führungskraft müssen wir halt differenzieren. Wir müssen erst analysieren mit dem Mitarbeiter, warum haben die 14 Minuten 45 Sekunden so gut geklappt? Warum hat das souverän funktioniert? Was hast du da getan, dass es geklappt hat? So, und was kannst du beim nächsten Mal in den letzten 15 Sekunden, in den 1, 2 Metern vor dem LKW richtig machen? Weil da muss der Fokus liegen. Weil die meisten speichern dann ab, hey, ich kann keinen Stapler fahren. Hey, ich bin zu schlecht zum Beladen. Anstatt wirklich differenziert das zu betrachten und wirklich mal hochwertig zu analysieren. Und das meine ich mit, wir sollten mehr auf die Erfolge schauen, weil hinter jedem Fehler steckt ein Erfolg. Den muss ich ja abspeichern, weil wenn ich abspeichere, hey, 14 Minuten 45 fahre ich richtig gut Stapler und ich habe jetzt die Chance, beim nächsten Mal die letzten 15 Sekunden mich mehr zu fokussieren, mal durchzuatmen und mich zu konzentrieren, dann fühle ich mich gut. Und dann bin ich auch motiviert, beim nächsten Mal daraus zu lernen. Sonst versuche ich nur noch den Fehler zu vermeiden. Und wie vermeide ich den Fehler? Ich fahre keinen Stapler mehr. So, das ist dann der bequeme Weg. Das finde ich ist auch nochmal eine extrem, extrem wichtige Fähigkeit, die Führungskräfte halt in den Fokus rücken sollten. Mehr darüber nachzudenken, was läuft gut, was läuft erfolgreich und da den Fokus drauf zu rücken. Weil dann ist die Lernkurve am effektivsten.
Absolut. Und noch eine kleine Ausführung von meinerseits dazu, dass ruhig auch in diesen Mitarbeitergesprächen diese Beobachtungen immer wieder mit einbringen und auch sogar die Lerneffekte für andere mit herstellen, indem man es vielleicht auch in Gruppen diskutiert und immer wieder darauf aufmerksam macht. Und dazu gehört natürlich, und das gehört auch zur Unternehmenskultur dazu, eine tolle Fehlerkultur im Unternehmen, dass man dort die Fehler, die passieren, als Chancen begreift, es zukünftig besser zu machen. Und dort halt konsequent in der Umsetzung über Schulungen, über persönliche Lerneffekte immer wieder daran arbeitet und sagt, ja, wir können aus diesen Themen lernen, um zukünftig uns zu verbessern. Und das finde ich auch ein ganz wichtiger Ansatz. Und
Ja, die
nicht immer nach dem Schuldigen suchen, das hat noch keinen weitergebracht.
ja, das ist das Prinzip der Verantwortung. Wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Und deswegen schaue ich erstmal bei mir. Aber mit mir muss ich mehr genauso umgehen. Wenn ich mir selber den Vorwurf mache, hey, du bist ein Versager, warum hast du das schon wieder nicht gemacht? Dann ziehe ich mich ja selber runter. Dann versuche ich ja auch die Fehler zu vermeiden. Wenn ich mit mir aber selber wertschätzend umgehe, indem ich erstmal sage, was hat denn geklappt? Und dann sage, okay, ich kann jetzt daraus lernen, weil ich die Verantwortung übernehme. Dann gehe ich mit mir wertschätzend um. Dann entwickle ich mich selber halt auch weiter. Wenn ich noch eine Sache ergänzen kann für Führungskräfte, die extrem wertvoll ist, wir brauchen immer Ziele. Es darf niemals den Moment geben in unserem gesamten Leben, wo wir kein Ziel vor Augen haben, wo wir gerade darauf hinarbeiten. Und Ziele setzen sich aus verschiedenen Bereichen zusammen. Das ist einmal diese klassische SMART-Formel, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Das ist okay, das brauchen wir als Ankerpunkt auf rationaler Ebene. Dann brauchen wir eine To-Do-Liste. Das heißt, auch zum Beispiel für die Woche oder für den Tag, was ist heute zu tun, was ist diese Woche zu tun, was ist diesen Monat zu tun? Weil wann sind wir Menschen am produktivsten? Immer vorm Urlaub. Warum? Ich habe eine Deadline, ich habe einen Anker und darauf arbeite ich hin. Und dann brauche ich immer noch eine To-Be-Liste. Ich muss mich auch mal fragen, wer möchte ich sein? Wer möchte ich Ende des Jahres sein? Wo möchte ich mich persönlich weiterentwickeln? Und das Gleiche brauchen die Mitarbeiter auch. Dann entsteht Wachstum, dann entsteht Entwicklung.
Super, super schöne Worte am Ende unseres Podcasts. Vielen herzlichen Dank, lieber Manuel. Ich werde
Sehr
natürlich
gerne.
wieder alles unten verlinken. Dort finden Sie alles über Manuel Weber und den Führungskräfteveredler in Deutschland und den Dachraum. Vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch.
Sehr gerne. Ich würde mich über eine Vernetzung auf LinkedIn freuen, für alle, die Lust drauf haben, ja, um in Austausch zu gehen. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen, weil das ist wirklich eine aus der Praxis, tiefe Analyse, aus der Praxis Erfahrung mit Hunderten von Führungskräften. Danke
Vielen
fürs
Dank.
Zuhören. Und danke für die schönen Interviewfragen. Das war auch sehr, sehr gut moderiert von dir.
Dankeschön.
Heute haben wir unter anderem erfahren, warum es so wichtig ist für Führungskräfte, sich mehr als Personal Trainer zu sehen, um die Mitarbeiter ins Wachstum zu bekommen, und warum offene Fragen den Mitarbeiter in eine Selbstreflexion bringen. Daneben hat uns Manuel Weber eine Fülle von praktischen Denkanstößen und Tipps gegeben. Hierfür möchte ich mich bei ihm außerordentlich bedanken. Wenn Sie mehr Informationen zu Manuel Weber erhalten oder direkt mit ihm Kontakt aufnehmen wollen, so habe ich wie gewohnt seine Homepage in den Shownotes verlinkt. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, so lassen Sie gerne einen Daumen nach oben da, teilen Sie die Folge, kommentieren Sie ihn und schauen Sie sich auf meinem Kanal noch weitere inspirierende Podcast-Folgen an. Seien Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Keep on going for the awakeness for new leadership. Ihr Dieter Kleppel.